Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Tachi, tachi, tachi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Und ich muss jetzt einmal direkt zu Beginn einmal herzlichen Dank sagen und liebe Grüße an alle, die so hart auf die letzte Folge reagiert haben. Ich hole dich mal ab, falls du gerade nicht weißt, worum es geht. Ich habe in der letzten Folge ein paar Anekdoten und Geschichten erzählt, von denen ich glaube, dass sie wichtig für uns Pädagoginnen und Pädagogen sind. Wir müssen manchmal den Spiegel vorgehalten bekommen, dass wir nicht immer so gut sind, wie wir das von anderen verlangen. Dass wir nicht immer das Vorbild sind, was wir eigentlich Kindern und Erwachsenen möglich machen wollen. Dass wir nicht immer die Menschen sind, die alles das einhalten können, was wir von anderen so sehr verlangen. Und dann habe ich auch noch die Geschichte erzählt, dass mir letztes Jahr auf der Didakta, auf der großen Bildungsmesse, an meinem Stand Workbooks geklaut wurden. Und ich wollte von euch in der letzten Folge ja wissen, was glaubst du, wie viele Workbooks wurden mir an meinem Didakta-Stand binnen 5 Tagen, oder waren es 4? Nee, 5. Dienstag bis Samstag von Pädagoginnen und Pädagogen geklaut. Und ich möchte dieses Rätsel jetzt mal auflösen, denn es gab ja Didakta-Tickets zu gewinnen. Hier kommt die Auflösung, Trommelwirbel. Es waren 222. 222 Workbooks wurden mir auf der Didakta geklaut. Ist das nicht irre? Also man hätte jetzt denken können, das wären wesentlich mehr gewesen, waren es aber nicht. Also 222 ist trotzdem aber eine stabile Zahl, finde ich. Und das von Menschen, die manchmal von anderen Menschen verlangen, dass sie irgendwie pünktlich sind, aufräumen und nicht klauen. So, wir brauchen manchmal den Spiegel. Anyway, ich möchte gerne die Folge abhaken und mit dir gemeinsam zur heutigen Folge kommen. Und das Thema der heutigen Folge ist Fragen statt Sagen. Ich möchte dir einmal quasi ganz, ganz wertvollen Input dafür mitgeben, dass ich glaube, dass wir mit richtigen Fragen viel, viel weiter kommen, gerade in Konflikten, gerade in Elterngesprächen, als wenn wir permanent etwas sagen wollen. Und ich mache da mal so eine kleine Einleitung und dann gebe ich dir heute im Laufe der Folge auch nochmal so 5 richtig coole, vielleicht auch 6 richtig coole systemische Fragen mit, bei denen du im Elterngespräch auf jeden Fall mal Eindruck machen kannst, die Eltern vielleicht mal anders in so ein Gespräch holen, als du das für gewöhnlich vielleicht tun würdest. Fangen wir vorne an. Wer von euch saß denn schon mal in einem Elterngespräch, bei dem du gedacht hast, ach Leute, komm, ich erkläre euch jetzt mal, wie das hier funktioniert und dann macht ihr das bitte und dann sind wir doch alle glücklich. Ich auf jeden Fall. Und das habe ich ja nicht nur einmal erlebt, sondern in ganz, ganz vielen Situationen. Entweder in Momenten, in denen ich quasi ein ganz, ganz stringentes Ziel verfolgt habe und gedacht habe, je klarer ich bin, umso eher kann ich sagen, was ich will und umso eher sagen die Eltern, jo, genau so machen wir das, wie sie das wollen. Oder in den Momenten, wo ich im Vorfeld an dieses Elterngespräch schon so viel Gegenwind von den Eltern bekommen habe, dass ich gerade dann immer gedacht habe, gerade jetzt muss ich unfassbar klar kommunizieren und direkt mit der Tür ins Haus und sagen, was hier Phase ist. Du hörst es ja schon raus, das ist vielleicht nicht der optimale Weg und der allerbeste Weg, auch wenn wir Pädagoginnen und Pädagogen manchmal glauben, wir müssen anderen die Welt erklären. Das liegt ein kleines bisschen daran, dass wir ja Profis in unserem Fach sind. Und Profis haben eine Expertise, Profis haben eine Meinung und wenn man Expertise und Meinung zusammenpackt, dann kommt da in der Regel ein ganz vorgefertigter Weg bei raus. Und gleichzeitig sind wir Pädagoginnen und Pädagogen ja auch Menschen, die total gerne etwas sagen und auch per Berufsdefinition dazu verdonnert werden, etwas zu sagen. Also wir sind ja Menschen, die geben Richtung vor, wir sagen Lernziele, wir sagen Regeln, wir sagen, was fehlt, wir sagen, was besser laufen sollte. Einmal sagen, 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 sagen. Und manchmal sagen wir ja am Ende so viel, dass zwar alles gesagt wurde, aber leider nicht miteinander gesprochen wurde. Und darauf will ich hinaus. Kommunikation bedeutet nicht, du sagst etwas und gibst eine Richtung vor, sondern Kommunikation ist ein Wechselspiel. Kommunikation ist ein Für und Wider. Es ist Argumentieren, es ist ins Gespräch kommen und vor allem im Gespräch bleiben. Und darum soll es heute gehen. Deswegen meine Idee, ich würde dir gerne einmal nahelegen, wie viel geiler es ist, statt etwas zu sagen, Fragen zu stellen. Und das aus mehreren Gründen. Grund Nummer 1. Es gilt das alte kommunikative Grundgesetz, wer fragt, der führt. Das klingt ein bisschen paradox. Manchmal haben wir das Gefühl, je mehr ich sage und je mehr ich ein Gespräch in eine Richtung lenke, umso eher gebe ich meinem Gegenüber doch das Gefühl, eine klare Richtung zu haben und zu wissen, wie das hier ganz funktioniert und in welche Richtung das laufen muss. Das Gegenteil ist aber der Fall, weil wir dann wieder nicht miteinander kommunizieren, sondern übereinander kommunizieren. Wer fragt, der führt. Wenn du derjenige bist, der Fragen stellt in einem Gespräch, dann kannst du übers Fragen stellen auch entscheiden, in welche Richtung ein Gespräch gemeinsam laufen soll. Und das Stichwort ist an dieser Stelle wirklich gemeinsam. Der zweite Grund, ein gut gesetztes Fragezeichen kann mehr bewegen als 10 gut gemeinte Erklärungen. Nochmal, ein gut gesetztes Fragezeichen kann mehr bewegen als 10 gut gemeinte Erklärungen. Fragen öffnen ein Gespräch, Sagen verschließt ein Gespräch. So, und genau darum soll es jetzt einfach gehen. Ich habe dir jetzt mal 5 bis 6 Beispiele mitgebracht für das nächste Elterngespräch. Und das Einzige, was ich mir von dir wie immer wünsche, ist das Verständnis, dass das auch in dieser Folge ein Angebot ist, dass das natürlich ein bisschen die eigene Leistung, das eigene Hirnschmalz in Gang bewegen braucht, damit du daraus was Eigenes machst, damit es wieder etwas Authentisches ist, was zu dir passt. So, und jetzt knall ich dir ein paar Fragen um die Ohren und du überlegst einfach mal, ob du die ins nächste Elterngespräch mal mitnimmst. Frage Nummer 1. Was mögen Sie besonders an Ihrem Kind, wenn es gerade niemand bewertet? Also, was mögen Sie an Ihrem Kind, wenn es gerade niemand bewertet? Und der Nachsatz, wenn es gerade niemand bewertet, ist total wichtig. Was mag ich an der Frage? Also, ich finde die Frage total schön, weil sie Eltern sofort aus der Verteidigungshaltung rausholt. Du kannst ein Gespräch mal ganz ungewöhnlich beginnen. Viele Eltern machen sich ja auch Sorgen vor so einem Gespräch. Also, starte doch mal mit was Positivem und du förderst aktiven Stolz, Beziehung und du guckst mit Eltern gemeinsam zu Beginn eines Gespräches mal auf Ressourcen statt auf Probleme. Also nochmal Frage Nummer 1. Was mögen Sie an Ihrem Kind ganz, ganz besonders, wenn es gerade niemand bewertet? Bei Frage Nummer 2 geht es ein bisschen darum, von Eltern Hinweise zu bekommen, an die du ressourcenorientiert andocken kannst. Frage Nummer 2 ist nämlich, wann erleben Sie Ihr Kind zu Hause so richtig kompetent? Nochmal, wann erleben Sie Ihr Kind zu Hause so richtig kompetent? Ich mag solche Fragen, weil je nachdem, wie lange du diesen Job schon machst, kennst du doch bestimmt so Situationen, dass Eltern sich so viel Sorgen machen von einem Gespräch, dass sie Angst haben, dass wir alle defizitorientiert sind, dass es in einem Gespräch immer nur um bam, bam, bam und hier muss und da muss und hier müssen sie nochmal gehen, geht. Von daher finde ich solche ressourcenorientierten, ungewöhnlichen Fragen, die Beziehungsgestalten sind, einfach total toll. Also wann erleben sie ihr Kind zu Hause richtig kompetent? Und je herausfordernder ein Kind für dich ist, umso eher musst du solche Fragen stellen. Du musst gerade bei den Kindern unbedingt, zwingend, zwingend, zwingend nach den Ressourcen suchen, statt permanent in der Defizitorientierung zu bleiben. Also deswegen, frag mal. Dann Frage Nummer 3. Einen richtigen Klassiker aus der systemischen Arbeit, aus den systemischen Fragetechniken. Zu Beginn eines Gesprächs liebe ich, was müsste heute passieren, damit Sie nach dem Gespräch sagen, das hat sich gelohnt, das war ein tolles Gespräch. Ich wiederhole die nochmal. Was müsste heute passieren, damit Sie nach dem Gespräch sagen, das hat sich richtig gelohnt? Im Grunde geht es bei dieser Frage immer um das Klären von gegenseitigen Erwartungen und das Vorbeugen von Missverständnissen. Ich stelle diese Frage jedes Mal vor einem Vortrag oder einem Seminar den Menschen, der mich gebucht hat. Jedes Mal, bevor ein Seminar oder ein Vortrag losgeht, und einige haben die Situation ja jetzt schon mal erlebt und jetzt kannst du denken, ah Mist, das hat er bei mir auch gemacht. Jedes Mal vor einem Seminar frage ich auch, hey, was muss denn heute nach diesem Vortrag oder in diesem Vortrag passieren, dass du hinterher sagst, das hat sich richtig gelohnt. Und dann erzählen mir die Menschen ihre aktuellen Herausforderungen, wofür sie gerne Lösung hätten. Ich kann also im Vorfeld schon sagen, ach perfekt, guck mal, genau dafür habe ich heute was mitgebracht. Oder ich kann im Vorfeld schon sagen, oh ja, den Wunsch kann ich gut nachvollziehen, dass es heute zum Beispiel um das Thema Konsequenzen und Strafen geht. Dann kann ich aber vorher schon sagen, ich habe leider nur 60 oder 90 Minuten Zeit. Nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich nicht so detailliert darauf eingehen kann. Aber dadurch, dass ich das im Vorfeld mit dieser Frage schon mal kommuniziert habe, sind danach alle pari. Und wenn du das in einem Elterngespräch machst, dann kannst du ebenfalls genau so schon einmal Erwartungen abklopfen und du weißt ganz genau, was du tun kannst und in welche Richtung das Gespräch gehen kann, wenn du die Eltern vielleicht zufriedenstellen willst oder zumindest den Gesprächsausgang so hinkriegst, dass beide Parteien da ohne einen Kriegsbeil auszugraben wieder rausgehen. Also, was müsste heute passieren, damit sie nach dem Gespräch sagen, das hat sich richtig gelohnt? Oh, ich liebe diese Frage, ne? Die ist wirklich, wirklich gut. So, und noch eine Frage. Jetzt sind wir schon bei Frage Nummer 5. Das ist eine tolle Frage, wenn du statt Hierarchien aufzubauen, lieber auf Kooperation setzen möchtest. Wenn du Eltern als Experten für ihr Kind dastehen lassen möchtest. Und zwar die Frage, was wissen Sie über Ihr Kind, das ich unbedingt auch wissen sollte? Was wissen Sie über Ihr Kind, das ich auch unbedingt wissen sollte? Ist eine tolle Frage, oder? Die ist richtig schön, weil überleg mal, was jetzt in den Köpfen der Menschen passiert. Sie verraten dir entweder die allergrößten Baustellen, Dinge, die gerade herausfordernd sind, Dinge, bei denen die Eltern auch manchmal verzweifeln oder wo es einfach auch häufig zu Streitigkeiten kommt, oder du bekommst einfach die hilfreichen Informationen, die du für deinen pädagogischen Alltag im Hinblick auf Ressourcen brauchst. Manchmal aber auch so klitzekleine Feinheiten, für die du natürlich ein gutes Bauchgefühl haben musst, ein Gespür haben musst. Wenn Eltern jetzt sowas sagen wie, ja, der Morgen ist immer schwer, das sollten sie schon wissen, dann kannst du im Morgen, wenn das Kind zur Schule kommt, mal einen kleinen Blick drauf werfen. Oder Eltern erzählen sowas wie, unser Kind hat eine ganz, ganz tolle Beziehung zur Oma oder zum Opa oder jeden zweiten Nachmittag ist das Kind bei Oma und Opa und da ist die Beziehung total toll, dann kriegst du ja durch eine geschickte Frage einfach mit, dass es in diesem Familienkonstrukt offensichtlich für dieses Kind noch eine sichere Bank, eine Fürsprecherin oder einen Fürsprecher gibt. Das heißt, sollte es irgendwann mal zum Beispiel zu einer Krisensituation kommen und du bist mit diesen Eltern wieder in einem Gespräch und du willst wieder eine kluge Fragetechnik nutzen, dann kannst du jetzt Frage Nummer 6 anfügen und die wäre dann zum Beispiel: Wir haben ja gerade eine riesengroße Herausforderung. Sie haben mir ja damals erzählt, dass es eine ganz, ganz tolle Beziehung zur Oma gibt. Wie würde die Oma denn jetzt diese Situation lösen? So, und das Tolle an all diesen Fragen ist, dass sie den Raum für Möglichkeiten öffnen, weil die Menschen im Prinzip jetzt, die Eltern, jetzt ihre eigenen Lösungswege kommunizieren. Es geht ja nur um das hypothetische Verständnis und nicht um das, was real wirklich passieren würde. Aber durch das Kommunizieren von hypothetischen Möglichkeiten bekommst du ja Einblicke und auch wiederum selber ganz, ganz tolle Handlungsideen, wie du jetzt in deinem pädagogischen Alltag mit Herausforderungen sicherer umgehen kannst. Ah, du merkst, ich habe hier noch ein paar Fragen. Ich habe noch Frage 7. Willst du Frage 7 noch? Schön. Frage 7 ist ein bisschen paradox und manchmal ist Paradoxintervention ja auch total witzig und hilfreich. Du könntest ja zum Beispiel auch in einem Elterngespräch mal fragen, liebe Eltern, schön, dass Sie da sind, sagen Sie mal ganz kurz, was müsste ich denn tun, um Sie in 3 Sekunden auf 180 zu bringen? Also du kannst jetzt super gerne mit dem Kopf schütteln und denken, ah nee, sowas mache ich nicht, aber überleg mal ganz kurz. Auch das hat ja das Potenzial, dass man danach mit einem Lächeln sich gegenüber sitzt und überlegt, ah ja, okay, hier kriegst du gerade richtig spannende Informationen und Eltern erzählen natürlich auch in dem Moment von ihren größten Befürchtungen. Also wenn du fragst, sagen Sie mal, was muss ich denn tun, um Sie in 3 Sekunden auf 180 zu bringen, dann könnten Eltern ja zum Beispiel sowas sagen wie, Sie müssen immer gegen mein Kind sein, so wie die Menschen in der Kita damals. Das ist natürlich erstmal eine subjektive und gefärbte Aussage der Eltern, aber was daraus für dich resultiert, ist ja ein Ankerpunkt. Du kannst ja dann wieder fragen, und was haben die damals in der Kita so gemacht, dass sie so unzufrieden waren? Und gibt es Möglichkeiten, dass wir das anders gemeinsam hinkriegen können? Also ich hoffe, es wird gerade deutlich, dass mit jeder Frage, die du stellst, mehr möglich ist, als wenn du einfach nur immer eine Aussage triffst. Fragen führt, Fragen öffnet, ein gut gesetztes Fragezeichen bewegt mehr als 10 gut gemeinte Erklärungen. So, und ganz zum Schluss dieser Folge möchte ich natürlich immer noch mal ganz kurz auf eine Sache hinweisen, im Prinzip eine kleine Ausnahme kommunizieren. Ich weiß nicht, wie gut du in Gehirnphysiologie bist oder in Deeskalation und all dem, was in unserem Gehirn und im Körper passiert, wenn wir in Ekstase geraten, beziehungsweise wenn wir wütend werden, wenn wir traurig werden, all das. Dann, ich mach's mal ganz platt, ne? Im Grunde gibt es irgendwann den Moment, wo Menschen so sauer sind und so wütend sind, dass der Abgleich zwischen präfrontalem Kortex, wo rationale Aufgaben verarbeitet werden, und dem limbischen System, wo es mehr um Emotionen geht, der funktioniert nicht mehr so gut. Das heißt, in Konfliktmomenten sagt der präfrontale Kortex, den Menschen eigentlich bräuchten, um einen Konflikt sauber, ordentlich und rational zu lösen, der sagt sich, nö Leute, ich bin hier raus, das macht überhaupt keinen Sinn. Das limbische System hingegen ist ja darauf getrimmt, immer zu funktionieren. In diesem limbischen System, da geht es aber viel mehr um emotionale Verarbeitung. Und das funktioniert auch weiter in Konflikten. Genau deswegen sagen wir ja manchmal, wenn wir richtig wütend sind und richtig traurig, zu unseren Partnerinnen und Partnern manchmal Sachen, die wir am nächsten Tag bereuen, weil der präfrontale Kortex nicht gearbeitet hat. Wenn du das aber mal verstanden hast, dann lässt das ja den Schluss zu, dass es eine Ausnahme gibt, an dem du nicht fragen sollst. Nämlich dann, wenn Menschen richtig wütend, richtig aufgeregt und richtig traurig oder in vollen Emotionen stecken, eben weil Fragen in dem Moment ja rational sind und überhaupt nicht gut verarbeitet werden können. Das heißt, so wertvoll ich als Fürsprecher hier für gute Fragetechniken auftrete, so wichtig ist mir auch einmal zu sagen, es gibt Situationen, in denen ist Fragen unsinnig und kontraproduktiv. Und das habe ich hier in diesem Podcast schon ganz häufig erwähnt. Wenn sich zwei Kinder auf dem Schulhof kloppen, dann ist das Dämlichste. Jetzt bin ich wieder sehr, sehr deutlich. Dann ist das Dämlichste, was du fragen kannst, was ist hier passiert? Oder warum immer ihr? Ich will sofort wissen, was hier passiert ist. Ich möchte, dass ihr das sofort... Also alles das machst du bitte nicht. Wenn Menschen wütend sind, nicht fragen, dann Beziehung gestalten. Ansonsten, wenn es zu Gesprächen kommt, die du gut steuern und gut kontrollieren kannst, merk dir doch bitte einfach mal, wer fragt, der führt. Und ein gut gesetztes Fragezeichen bewegt viel mehr als 10 gute Erklärungen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einen kleinen wertvollen Hinweis geben. Wenn du Bock hast, mit uns mal weiterzuarbeiten, es gibt für das Jahr 2027, das klingt jetzt verrückt, ne? Aber es gibt für das Jahr 2027 nur noch 29 freie Termine für Tagesseminare. 29. Klingt vielleicht viel, ich verspreche dir, die sind vor Ostern weg. Und dann wird es bis 2028 dauern, bis ihr mit mir oder meinem Team zusammenarbeiten könnt. Das betrifft übrigens jetzt nicht die Vortragstermine. Wenn ihr 2027 von mir einen Vortrag hören wollt, in eurer Schule, in eurer Kita, in eurer pädagogischen Einrichtung, herzlich gerne. Für Seminare als auch für Vorträge freue ich mich, wenn ihr uns über einfachkrisenfest.com einfach mal eine Anfrage schickt und dann könnt ihr euch noch einen der freien 29 Termine raussuchen für ein Tagesseminar in deiner Schule, in deiner Kita oder wo auch immer du arbeitest. Und dann ganz zum Schluss nochmal der kleine Didakterbogen. Nächste Woche geht's los. Wir sind auf der größten Bildungsmesse in Deutschland. Wir stehen in Halle 8 neben den lieben Kolleginnen und Kollegen von Klett. Und ich habe es letzte Woche erwähnt, kommt furchtbar gerne vorbei und holt euch bei uns am Stand eure gratis einfach krisenfest Notfallbox ab. Und in dieser Box ist alles drin, was du für deinen pädagogischen Alltag brauchst, wenn es um herausfordernde Kinder, Jugendliche, Eltern und Kolleginnen und Kollegen geht. Die könnt ihr euch einfach abholen. Wenn ihr richtig auf Draht seid, dann fragt ihr nach dem Workbook. Vielleicht haben wir noch ein gratis Workbook für dich. Und wenn du richtig auf Draht bist, dann sagst du, oh, der Raphael hat im Podcast von einem gratis Videokurs erzählt zum Thema Umgang mit Konsequenzen statt Sanktionen, wie man die richtigen Konsequenzen für schwierige Verhaltensweisen findet. Da gibt es nämlich jetzt einen gratis Videokurs und den kannst du dir erstmal nur auf der Didakta abholen. Also, kommt zur Didakta. Kommt nach Köln, kommt in die Halle 8 zum Stand A0.20, glaube ich. Egal, ihr werdet uns schon finden. Notfalls kommt in die Halle rein und brüllt Raphael. So, dann finde ich euch schon. So, in dem Sinne, habt einen guten Tag. Ich wünsche euch gutes Umsetzen. Lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von mir.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.